Die literarische Moderne, kompakt. Mit Joyces Ulysses, Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Kafkas Prozess und Musils Mann ohne Eigenschaften beginnt der moderne Roman. Was dieser dehnbare Begriff bedeutet, weiß zwar niemand genau, doch sollten wir uns für den wahrscheinlichen Fall, dass das Gespräch darauf kommt, mit einigen Grundkenntnissen wappnen. Die Suche nach der verlorenen Zeit ist ein Kolossalgemälde der kurzen, glanzvollen Epoche, die mit dem Ersten Weltkrieg schlagartig endete, der Belle Époque. Anstoß ist der Geschmack einer Madeleine, eines Gebäcks, das den Erzähler an seine Kindheit erinnert. Proust beschreibt die mondäne Gesellschaft an ihren Lieblingsplätzen, den Hotels, den Salons, den Badeorten à la mode. Aber auch die Lasterhöhlen, in denen sich der schwule Baron de Charlus vergnügt, werden kenntnisreich geschildert. Freilich ohne durchblicken zu lassen, dass der Autor die Neigungen des Barons teilt. Charlus trägt die Züge eines der großen Snobs der Zeit, des Dandys und Poeten Robert de Montesquieu. In der spannungsreichen Liebesbeziehung zwischen dem Weltmann Swann und der ihre Männer häufig wechselnden Odette de Crécy beschreibt Proust das Auf und Ab seiner eigenen Liaison mit dem venezolanischen Komponisten Reinaldo Hahn. Da er für den ersten Band seines Romanzyklus, In Swans Welt, keinen Verleger fand, ließ er ihn auf eigene Kosten drucken. Einer lehnte das Manuskript mit der Begründung ab, er begreife nicht, dass jemand auf 30 Seiten beschreiben könne, wie er sich vor dem Einschlafen im Bett herumwälzt. Eine Sekundärliteratur von etwa 15.000 Titeln hat den Prozess auf höchst unterschiedliche Weise gedeutet. Als Vorwegnahme des faschistischen Terrors, als Disput des Juden Kafka mit dem alttestamentarischen Rachegott, als Konflikt mit seinem strengen Vater, der ihn für einen Versager hielt, oder als Angst vor Potenzverlust. Der kommunistische Literaturhistoriker Georg Lukasch hatte keinen Zweifel daran, dass der Irrgarten, in dem sich der Romanheld K. verläuft, nichts anderes ist als die diabolische Welt des modernen Kapitalismus. Man kann den Prozess aber auch autobiografisch lesen. K.s Zimmernachbarin, Fräulein Bürstner, wäre demnach Kafkas Verlobte Felice Bauer. Unmittelbar vor Beginn der Niederschrift war die Verlobung im Beisein der Familie Bauer gelöst worden. Eine Szene, die Kafka in seinem Tagebuch mit einem Gerichtshof verglich. Joyce hat die Irrfahrten von Homers Odysseus, lateinisch Ulysses, in seine Heimatstadt Dublin verlegt. Das Geschehen spielt sich an einem einzigen Tag ab, dem 16. Juni 1904. An diesem Tag war Joyce mit dem Dienstmädchen Nora Barnacle zum ersten Mal intim geworden. Bis zur Heirat ließ er sich 27 Jahre Zeit. Von der Joyce-Gemeinde wird der Bloomsday, so genannt nach dem Helden des Romans, dem jüdischen Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom, jedes Jahr feierlich begossen. Der Roman endet mit einem 2500 Worte langen, durch kein einziges Satzzeichen unterbrochenen inneren Monolog, in dem Leopolds Gattin Molly ihren sexuellen Träumen nachhängt. Die Freizügigkeit der Sprache missfiel nicht nur der Zensur. Auch Virginia Woolf nannte den Kollegen Joyce einen ekelhaften Studenten, der seine Pickel kratzt. Musils, Mann ohne Eigenschaften und ohne Nachnamen, Ulrich symbolisiert die untergehende Donaumonarchie. Entscheidungen weicht er aus. Das Mögliche bedeutet ihm mehr als das Wirkliche. Immerhin tritt er einem Ausschuss bei, der das 70. Regierungsjubiläum des Kaisers Franz Josef vorbereitet. Eine Parallelaktion, die hinter dem gleichzeitig fälligen 30. Regierungsjubiläum des deutschen Kaisers keinesfalls zurückbleiben darf. Die Hofräte und Sektionschefs schwanken, ob sie dem Bau einer Wallfahrtskirche oder einer großösterreichischen Franz-Josef-Suppenanstalt den Vorzug geben sollen. Wie sich herausstellt, erledigt sich die Frage von selbst. Im Jubeljahr 1918 ist Franz Josef tot und Kakanien, wie Musil die K&K-Doppelmonarchie nennt, am Ende. Bezeichnenderweise bekam keiner der vier Gründerväter der literarischen Moderne den Nobelpreis. Stattdessen wurden Mediokritäten und Eintagsfliegen wie Grazia Deledda, Erik Karlfeld oder Juan Ramón Jiménez ausgezeichnet. Es macht sich immer gut, über den unsicheren Geschmack der Stockholmer Preisrichter zu lästern. Kafka starb mit 40 an der Tuberkulose. Joyce war so kurzsichtig, dass er seine Manuskripte nur mit der Lupe lesen konnte. Proust litt unter Asthma und war extrem licht- und geräuschempfindlich. Er schrieb nachts oder bei geschlossenen Vorhängen. Um sich gegen den Straßenlärm zu schützen, ließ er sein Arbeitszimmer mit Korkplatten ausschlagen. Er entschlief im Alter von 51 Jahren. Musil starb mit 62 im schweizerischen Exil, isoliert, verarmt und vergessen an einem Gehirnschlag. Thomas Mann hingegen wurde 80 Jahre alt und bekam obendrein den Nobelpreis. Dabei klagte gerade er in seinen Tagebüchern besonders gern über seine vielfältigen Wehwehchen, Leibesverstimmung und nervöse Erschütterung. Auch in seinen Romanen ist immer wieder vom Zusammenhang zwischen Genie und Krankheit die Rede. Der Zauberberg spielt in einem Schweizer Sanatorium für Lungenkranke. Held seines im amerikanischen Exil geschriebenen Romans Dr. Faustus ist der Komponist Adrian Leverkühn, dessen Schicksal mit dem Nietzsches auffallende Ähnlichkeit hat. Nach einer Begegnung mit dem Teufel, sprich der Syphilis, wird er wahnsinnig. Als Manns Tagebücher posthum veröffentlicht wurden, bestätigte sich, was die Kenner seiner Novellen, Tonio Kröger und Der Tod in Venedig, längst geahnt hatten. Trotz seiner 6 Kinder war Thomas Mann homosexuell.